Das hat schon was mit meinem Stolz auch gemacht. Ich weiß, dass ich eigentlich eine attraktive Frau bin, aber ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas ist in mir, dass ich halt denke, dass es an mir liegt, dass er sich nicht für mich entscheiden kann.
Hallo und herzlich willkommen bei Stahl, aber herzlich. Heute ist Nina bei mir und Nina hat das Problem, dass sie sich unbewusst immer Männer aussucht, die sich nicht wirklich auf sie einlassen. Und sie ist inzwischen 40 und schon ziemlich verzweifelt, weil sie eigentlich auch einen Kinderwunsch hat und sich sehr nach einem Partner sehnt. Und wir werden tief tauchen, wo bei ihr der eigentliche Knoten liegt, wo ihre ganz tiefe Verletzung ist, warum sie dieses unbewusste Muster immer wieder bedient. Und natürlich gucken wir auch wie immer bei Stahl aber herzlich nach geeigneten Strategien, um aus diesem Muster auszusteigen. Schön, dass du da bist. Oh je, wir haben wieder ein Hundchen hier im Studio, mein Schweizer Schäferhund. Falls der ab und zu mal fiebt im Hintergrund, dann wisst ihr Bescheid. Ja, Nina, also wir drei hier, du, ich und Rippi im Studio. Ja, du hast mir eben erzählt, du hast ja eine ziemlich lange Anreise gehabt. Das musste ja einiges wert sein, hierher zu kommen. Also erzähl mal, welches Problem
diese
Anreise wert ist.
Danke, Steffi. Danke, dass ich hier sein darf. Ich habe bei mir ein Muster erkannt in meinem Liebesleben und in meinem Beziehungsleben, nämlich, dass sich Männer nicht auf mich einlassen können. Und das habe ich jetzt eigentlich schon sehr, sehr lange. Ich hatte in meinem Leben nur zwei längere Beziehungen, die dann nach ein paar Jahren dann geendet sind. Genau, und in den letzten Jahren ist es durchgängig so, dass Männer sich nicht auf mich einlassen können. Und jetzt hatte ich vor kurzem schon meinen 40. Geburtstag und das Thema Familiengründung und Kinderkriegen steht für mich eigentlich immer noch im Raum. Und mittlerweile ist es so, dass ich eine ziemliche Angst entwickelt habe, mich auf etwas einzulassen, was natürlich meinem Kinderwunsch entgegenspringt. Und da bin ich so ein bisschen in so einer Ambivalenz und würde sagen, dass ich ein Mensch bin. Ich bin sehr reflektiert. Ich habe schon sehr viel an mir gearbeitet, habe auch schon viele deiner Bücher gelesen. Aber irgendwo gibt es bei mir so einen Blindspot. Und ja, da würde ich heute gerne mal mit dir schauen, mal gucken, ob wir da vielleicht was finden.
Mhm. Der erste Blindspot, der mir schon auffällt, wie du dein Problem beschreibst, ist, dass du es so passiv formulierst. Du sagst, Männer können sich nicht auf mich einlassen. Das ist passiv, weil da liegt ja die Kontrolle so richtig so beim Mann und suggeriert auch so ein bisschen, der Fehler liegt bei mir. Ja? Anstatt dass du sagst, ich habe so ein Händchen dafür, mir immer die falschen Typen auszusuchen, ja.
Ja.
Also du hast, habe ich das richtig verstanden, viele Beziehungen hinter dir, wo sich der Mann immer jeweils nicht wirklich zu dir bekannt hat.
Ja, genau. Also es waren längere und kürzere Geschichten. Und das war dann oft nach ein paar Wochen oder nach ein paar Monaten, dass ich dann gespürt habe, dass der Mann so sehr wankt und sich nicht für mich entscheiden kann. Und das, ja, für mich wird es dann immer in dieser Situation, wo der Mann dann anfängt zu schwanken und ich spüre, dass er sich nicht ganz auf mich einlassen kann, da wird es für mich dann ganz unangenehm. Da beginnt bei mir dann sowas wie so ein Panikmodus, der dann permanent an ist, wo ich dann mein Leben nicht mehr leben kann und nicht mehr genießen kann. Da komme ich in so einen komplett komischen Kontrollmodus rein.
Du kommst in den Kontrollmodus, aber dadurch natürlich auch in den Suchtmodus, ne?
Ja.
Denn auch hier wieder fällt mir diese passive Formulierung auf, wenn der Mann sich nicht für mich entscheiden kann. Ich sag mal, wenn du jetzt ein gesundes Selbstwertgefühl hättest, dann würdest du sagen, okay, mein Freund dann eben nicht. Gibt noch andere Mütter mit schönen Söhnen und dann würdest du gehen. Du würdest dir das Theater gar nicht bieten lassen. Ne? Aber stattdessen, Panikmodus heißt ja, dann kommt eine riesen Verlustangst. Und jetzt kommt ja das Heimtückische, dass sich genau diese Verlustangst ja auf die große Liebe anfühlt.
Ja, also das stimmt. Es ist so ein Hingehen dazu. Also erst bin ich noch sehr in der Distanz, wo ich dann die Dinge noch kontrollieren kann und wo es für mich dann noch handelbar ist. Also wenn auch noch nichts gelaufen ist mit dem Mann, dann fühle ich mich auch noch sicher. Aber sobald ich mich dann auf den einlasse, körperlich, und die Hormone dann dazukommen, so wie du sagst, das habe ich selber bei mir beobachtet, bei dem letzten, da war das dann so schlimm, dass sobald sexuell auch was läuft, dann komme ich da nicht mehr raus. Und ich habe rational von meinem Kopf verstanden, dass es eigentlich kein toller Mann ist und auch gar kein toller Match. Aber irgendwas in mir war so zu dem hingezogen, dass ich da nicht sehr gut rausgekommen bin.
Mhm. Fühlt sich dann an, wie wenn du so die Sklavin deiner Hormone wärst, ne?
Ja, eigentlich schon, ja. Und ich brauchte dann wirklich großen und langen Abstand, um von diesem Hormonending runterzukommen, mhm, um wieder bei mir so ein bisschen anzukommen.
Ja.
Und es hat sich wirklich unkontrollierbar angefühlt und ich bin da immer tiefer reingerutscht. Unkontrollierbar, ja.
Ja, Nina kommt da immer wieder in krasse Hormonräusche. Die haben eben mit diesem Dopamin zu tun. Dopamin wird ja immer ausgeschüttet, wenn wir etwas haben wollen. Und ganz besonders doll ausgeschüttet wird es, wenn wir etwas unbedingt haben wollen, das wir aber nicht bekommen. Und dieses Dopamin im Gehirn bewirkt so eine Art Sucht und vor allem steigert es auch enorm die Verliebtheitsgefühle. Und die eigentliche Sucht bei Nina ist nicht der Mann an sich, um den geht es nicht. Der ist immer nur eine Projektionsfläche, sondern ihre Hoffnung. Die Hoffnung, dass es diesmal endlich ein Happy End gibt. Das heißt, sie kämpft jedes Mal um Anerkennung, darum erwählt zu werden, um emotionale Sicherheit und das Gefühl, jetzt entscheidet sich endlich mal jemanden für mich. Und das ist dieser ganz starke emotionale Sog, in den sie jedes Mal wieder hineingerät. Und da müssen wir eben genauer hinschauen, woher ihre Anfälligkeit für diesen Sog kommt und später eben auch, wie sie es schaffen kann, sich geeignetere Männer auszusuchen. Das ist ja ein ganz klar wiederkehrendes Muster, Nina, so wie du es beschreibst.
Ja.
Und das hört sich ja so an, wie wenn für dich immer die Liebesgefühle im Grunde nur da so richtig entstehen, wo Unsicherheit ist.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Also, dass irgendetwas in dir, in deinem Gehirn, Liebe eigentlich geradezu mit dieser Unsicherheit gleichsetzt.
Mhm.
Fällt dir dazu was ein?
Also das ist natürlich etwas, was ich ja in meiner ganzen Reflexionsarbeit auch schon festgestellt habe. Und es gab ja in meinem Leben zwei Beziehungen, die auch länger waren, wo die Männer sich dann auch zu mir bekannt haben. Und ich habe mich eigentlich gefragt, warum das eigentlich gehalten hat und warum die, obwohl sie ja nicht meinem Muster entsprachen, trotzdem in meinem Leben waren. Und ich frage mich, ob es vielleicht daran liegen konnte, dass ich mich auch in sie verliebt habe, weil sie mich so sehr geliebt haben, also weil ich geliebt wurde. Und ich dann quasi zum ersten Mal fühlen konnte, wie es sich anfühlt, wirklich geliebt zu werden. Und aber dieses Muster vielleicht, dieses nicht geliebt zu sein oder nicht gewählt zu werden, ist ja eigentlich wahrscheinlich etwas, was ich in mir irgendwie ganz tief drin habe, was mein Ursprung vielleicht ist, ja.
Ja, aber die beiden Beziehungen sind ja auch anscheinend irgendwie auseinandergegangen.
Ja, die haben zwar länger gehalten, aber die sind dann auseinandergegangen. Also die eine Beziehung, weil ich umgezogen bin, da war ich noch ganz jung, das war so die erste große Liebe, da bin ich dann ins Ausland. Und die zweite, ja, da war der Mann unfähig, also der war irgendwie nicht selbstständig und hat Drogen genommen und...
Naja, also ja. Nina,
ja.
Muss ich sagen, der zweite passt schon wieder ins Beuteschema, ne? Ja. Liebesversuch am untauglichen Objekt, nenne ich das immer.
Ja.
Und das erste poppt bei mir sofort die Frage auf, wenn man jung und frisch verliebt ist, warum geht man dann ins Ausland? Also
Ja, ich habe damals eben die Schule abgeschlossen und musste dann meine Lehre machen und bin dafür dann ins Ausland gegangen. Mhm. Und eigentlich wollten wir, wenn ich zurückkomme, heiraten, aber ja, nach ein paar Monaten war das dann schon nicht mehr.
Ja. Ja. gut, aber es bleibt ja dunkelrote Faden, dass du dir Männer aussuchst, die nicht richtig passen, beziehungsweise wenn es passen könnte, dann die Lehre im Ausland bevorzugst, sagen wir mal so.
Ja.
Das Thema ist ja bei dir, was sich da so durchzieht, dass du ja eigentlich immer für Liebe kämpfst.
Ja.
Und manche Menschen denken ja, oder gar nicht mal so wenige, dass sie damit eigentlich ihren persönlichen Wert unbewusst erhöhen, wenn sie jemand, der gar nicht so bindungswillig ist oder der irgendwie schwierig ist, sozusagen von sich überzeugen können, dass er sich doch wirklich auf sie einlässt.
Ja, also ja, das sehe ich in mir, ja.
Mhm.
Also ich sehe das, dass es unbewusst bei mir abläuft, sobald ich spüre, dass ein Mann sich vielleicht ein bisschen zurückzieht oder nicht ganz da ist oder erst da ist und dann weniger und sich nicht mehr meldet, dass ich dann mir sehr wohl überlege, was ziehe ich an für ihn und was sage ich. Dann kommen so in meinem Kopf immer unsere letzten Gespräche und dann überlege ich tausendmal, vielleicht hätte ich was anders sagen sollen und ja, wie könnte ich ihm eigentlich am besten gefallen?
Genau. Also du fängst an, dich zu bemühen.
Ja.
Und im Grunde kämpfst du dadurch dann auch um deinen Selbstwert, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Was hier sehr deutlich wird, ist, dass Nina eigentlich den Fehler bei sich sieht, denn sonst würde es keinen Sinn machen, sich schön zu machen oder gefallen zu wollen. Das macht ja nur Sinn, wenn man zutiefst im Inneren denkt, es liegt irgendwie bei mir, ich muss irgendwie besser sein. Und dieses Gefühl entwickelt man natürlich leicht, wenn man sich so in diesem Selbstwertspiegel verfängt. Denn die Männer, die sie sich aussucht, spiegeln ihr ja immer wieder, ich will dich haben, aber eigentlich auch nicht. Damit legt sie eigentlich ihren Selbstwert in die Hände ihres Gegenübers, also ihres jeweiligen potenziellen Partners oder ihres Partners. Und ist entsprechend darum bemüht, diesen Partner von sich zu überzeugen, damit er ihr im Grunde genommen ihren Selbstwert heilt. Darum geht es. Sie möchte von außen die Bestätigung haben, dass sie eben doch liebenswert ist. Das ist ihr Kampf. Und dieser Kampf wird kein neuer Kampf in Ninas Leben sein, sondern höchstwahrscheinlich ein sehr vertrauter aus ihrer Kindheit. Ich meine, dein Kampf setzt ja voraus, dass du denkst und fühlst, ich bin der Fehler.
Ja.
Sonst müsstest du dich nicht verbessern. Also ja. Im Sinne von, ich pass auf, was ich sage, ich guck, was ich anziehe. Dem liegt ja die Idee zugrunde, dass es eigentlich an dir liegt. Also du müsstest nur schöner, witziger, sonst was sein, noch schlauer, keine Ahnung. Und dann würde der Mann sich restlos in dich verlieben und dann gibt's Heirat und Happy End.
Ja, eigentlich schon, ja. Und ich habe das Gefühl, dass es in den letzten Jahren immer schlimmer geworden ist, weil sich ja eben keiner so wirklich für mich entschieden hat. Und das hat schon was mit meinem Stolz auch gemacht. Ich weiß, dass ich eigentlich eine attraktive Frau bin, aber trotzdem ist irgendwas in mir, dass ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas ist in mir, dass ich halt denke, dass es an mir liegt, dass er sich nicht für mich entscheiden kann. Ne?
Ja, genau. Und da fängt ja der Kampf an, weil sonst wäre es ja eigentlich auch sinnlos, ne? Wenn du klar erkennen würdest, der Typ hat ein Bindungsproblem und es hat null mit mir zu tun, dann gäbe es ja nur zwei Möglichkeiten, ihn entweder zu verlassen oder einfach die Ohnmacht auszuhalten.
Mhm.
Und durch den Kampf versuchst du ja wieder Kontrolle irgendwie herzustellen.
Mhm. Ja, das stimmt. Und durch den Kampf spüre ich aber, und da bin ich eigentlich wiederum recht stolz auf mich, dass es mich so erschwert oder dass es mein Leben so erschwert und ich so unglücklich bin mit diesem Kampf, weil er mir ja so viel Energie zieht, dass ich dann immer schneller diese Verbindungen eigentlich verlassen kann. Also ich erkenne das immer schneller, dass jemand sich zurückzieht, was das mit mir macht, wie diese Reaktion in mir ist. Und dann merke ich, dass mir das überhaupt nicht gut tut und probiere das dann so schnell wie möglich auch zu beenden. Aber das kann schon manchmal auch ein paar Wochen oder Monate gehen, die mich extrem runterziehen, wo ich dann irgendwie für meinen Alltag fast gar nicht zu gebrauchen bin, wo ich auch nicht wirklich produktiv bin. Also mein ganzes System bezieht sich oder konzentriert sich dann nur auf diesen Mann.
Ja, genau. Das ist der Sog des Kontrollverlusts und der Sog des Dopaminrausches. Dieses unbedingt Bindung sichern wollen, dieser Kampf darum und letztlich ja eigentlich der Kampf um den Selbstwert, um das Gefühl, bitte bekenn dich zu mir, damit ich weiß, dass ich genüge.
Ja. Ja, es ist eigentlich genau das, ja. Mhm. Wenn du das so sagst, ja. Fühlt sich richtig an, ja.
Sag mal, Nina, solche Muster, und es ist ja ein Muster bei dir, wir haben ja immer normalerweise einen dicken roten Faden in die Kindheit. Kennst du das Gefühl, um Liebe kämpfen zu müssen aus deiner Kindheit?
Ja, also bei uns war es so, dass also meine Mutter hat mich sehr früh bekommen. Also da war sie selber noch Jugendliche. Und mein Vater war auch noch sehr jung und die haben sich auch sehr jung getrennt. Und damals war das halt so, dass man schon so junge Kinder bekommen konnte. Und ich bin dann viel bei meiner Großmutter gewesen. Und meine Mutter hat dann einen neuen Mann kennengelernt. Und der war nicht gut zu mir. Der war nicht sehr nett zu mir. Also ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass ich nur geduldet werde. Und dass meine Anwesenheit im Familienkreis, meine Mutter hatte mit ihm dann auch noch ein Kind, also meine Schwester, meine Stiefschwester. Und die hatten so einen Familienkreis und ich war dann halt immer nur auch noch dabei, hatte ich immer so das Gefühl. Ja, er war immer sehr aggressiv, also er hat mich nicht geschlagen oder so, aber es lag immer irgendwas in der Luft. Und meine Mutter hat mich nicht verteidigt, so wirklich. Also ich weiß, meine Mutter hat alles Mögliche getan. Ich habe meine Mama auch sehr lieb, aber sie hat für sich, also so wie sie damals emotional entwickelt war, hat sie ihr Möglichstes getan. Ich glaube, sie war auch ja sehr unsicher wahrscheinlich und war auch von ihm irgendwo abhängig, dass er die Familie aufrechterhält und hat dann alles möglich gemacht, damit er uns irgendwie durchbringt, sie und ihre zwei Kinder und vor allem mich dann auch noch, die ja das Anhängsel war. Ja, ich musste mich immer sehr zurücknehmen. Ich musste früh auf meine Schwester aufpassen. Ich musste sehr früh erwachsen sein. Ich musste auch mit 17 schon ausziehen zu meinem ersten Freund, damit dann Platz ist für etwas anderes. Und ja, also ich wurde nicht so gesehen. Also ich hatte schon als Kind, wenn ich bei meinen Freundinnen war, immer das Gefühl, dass ich nicht so geliebt werde wie meine Freundinnen von ihren Eltern. Mhm. Also ich habe das immer gesehen und gehört, wie die von ihren Eltern Mausi und Prinzessin genannt wurden. Und sowas hatte ich überhaupt nicht zu Hause. Ich war dann halt immer nur da und geh mal in dein Zimmer und mach mal für dich irgendwas. Und wurde dann oft so ein bisschen abgeschoben. Ja, und
Nina, also ich finde das echt schlimm, was du da erzählst, wenn ich mich da so reinversetze, entsteht in mir so ein Gefühl von echter Einsamkeit, von Verlassenheit, von, also eigentlich schrecklich. Wie geht es dir denn? Also, oder wie ging es dir als Kind? Was war denn so dein Gefühl dann?
Ja, also ich habe mich schon auch viel einsam gefühlt. Ich erinnere mich oft daran, dass in der Schule, das war dann aber schon auf dem Gymnasium, da war immer ein Junge, der hat mich immer gefragt, warum schaust du immer so traurig? Und ich habe gesagt, ich bin doch gar nicht traurig. Ich bin ganz normal. Und aber erst jetzt als Erwachsene kann ich eigentlich sagen, dass ich damals sehr traurig war. Und das habe ich als Kind damals nicht mitbekommen, weil es so ein Normalzustand war irgendwie. Ja, ich hätte mir halt schon, also ich war oft traurig und zurückgezogen und konnte das aber nicht artikulieren, weil ich auch sehr begrenzt wurde in meiner Äußerung meiner Gefühle. Wenn ich mal wütend war, wurde ich da sehr unterbunden, meine Wut zu äußern. Ich durfte nicht Also ich durfte mich emotional nicht zeigen und mich nicht ausweiten. Ich musste halt immer ruhig sein und gehorchen und da sein. Und da sein, die Klappe halten und dann war es das. Ja, und das hat mich so ein bisschen taub gemacht, würde ich sagen. Also damals, jetzt als Erwachsene ist das anders. Das ist eigentlich so ein bisschen Fluch und Segen, dass ich schon so früh ausziehen musste. So früh ich dann gehen musste, desto früher konnte ich auch mich dann irgendwo finden auf dem Weg. Aber als Kind war es schon so, dass ich irgendwie sehr, naja, irgendwie einfach nur mitgezogen wurde. So hat sich das für mich angefühlt.
Und irgendwie schaffst du es heute, dir immer wieder unbewusst Situationen zu inszenieren, wo genau dieses Gefühl wieder da ist.
Ja.
Irgendwie du reinszenierst ja eigentlich in deinen Beziehungen deine Kindheit.
Ja.
Das ist das, was du kennst. Das ist das, was dir vertraut ist. Und das, ich sag mal, das innere Kind in dir, das Schattenkind, wie ich immer sage, schreit danach, endlich mal ein Happy End herbeizuführen, ja. Endlich gesehen zu werden, endlich angenommen zu werden.
Ja.
Und das natürlich bei Männern, die dazu nicht in der Lage sind.
Ja.
Na, weil du musst ja kämpfen, um zu gewinnen.
Ja, genau.
Und jemand, der bindungssicher wäre, der sich für dich interessiert, da findet ja kein Kampf statt. Uninteressant, langweilig, ist nicht aufregend.
Ja. Ja, so blöd das auch ist, mein Kopf versteht das auch. Und mein Kopf sieht das auch, aber irgendwie kommt es nicht an die anderen Stellen meines Körpers oder meines Herzens, sodass ich da doch irgendwie immer wieder reingerate und ich jetzt einfach auch total Angst davor habe, wieder an sowas zu geraten. Und
ja, du hast ja im Grunde genommen auch so eine Bindungsangst auch nochmal selber anerzogen, also fällt jetzt kein besseres Wort an, ist kein gutes Wort, aber es geht so in die Richtung, weil du immer wieder diese Erfahrung inszeniert hast, immer wieder enttäuscht worden bist, dass du jetzt halt deine Angst immer größer wird, wieder enttäuscht zu werden und die ist ja auch nicht unberechtigt, weil mit dem Beuteschema ist das ja sogar wahrscheinlich.
Ja.
Die Frage ist ja, wie kannst du das verändern? Und was mir halt auffällt, ist, oder ich sag mal so, ich denke halt, dein Selbstwertgefühl, du sagst, du hast viel reflektiert und so weiter und verstehst auch einige Zusammenhänge, aber im Innersten kommt das nicht an, weil ich denke, dass dein Selbstwertgefühl ja immer noch das alte ist. Das ist ja nicht stabiler geworden.
Ja.
Du bist ja noch identifiziert mit dem Kind in dir. Du glaubst ja bis heute. Ja, was glaubst du eigentlich? Was sind denn deine tiefsten inneren Glaubenssätze?
Naja, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass es so einen tiefliegenden Glaubenssatzspeicher gibt und einen darüber. Und der darüber, das ist irgendwie der Glaubenssatzspeicher, den ich so als Erwachsene sehe. Und da sehe ich, ich bin wertvoll und ich bin...
Ja, das ist die Theorie.
Ja.
Aber mich interessiert das, was du wirklich fühlst. Also Theorie im Sinne, das sagt dein Verstand. Dein Verstand hat ja auch recht, aber der erreicht nicht das darunter. Also was ist darunter? Was ist dein Gefühl?
Naja, das ist auf jeden Fall das, was du auch gesagt hast, dass ich eigentlich beweisen muss, dass ich liebenswert bin.
Genau. Das heißt, wie heißt der Glaubenssatz dann in seiner gefühlten Rohform?
Ich bin nicht liebenswert.
Ja, genau. Und das ist ja da.
Ja.
Das ist das, was dich lenkt. Das ist dein Betriebssystem. Dein Schattenkind.
Ja.
Das ist identifiziert. Das heißt, im tiefsten Inneren glaubst du die Botschaften von damals.
Ja, anscheinend schon.
Ja, du sagst anscheinend schon. Es gibt mir jetzt die Information, dass es genau der Teil in dir ist, mit dem du eigentlich auch nicht so gerne was zu tun hast. Ist das richtig?
Ja, das stimmt, ja. Das ist mir auch sehr unangenehm, ja. Also, Ich empfinde der damit verbunden oft auch eine große Scham. Mhm.
Also du schämst dich wofür?
Naja, also einerseits mal dafür, dass ich es nicht schaffe, eine Beziehung zu haben. Und dafür, dass ich irgendwie immer abgewertet wurde.
Also wenn du dich schämst, und Scham ist ja sowieso so ein allumfassendes Gefühl, heißt das ja im tiefsten Inneren auch, ich bin der Fehler. Mhm. Wenn du sagst, ich schäme mich dafür, dass ich abgewertet bin, wurde, ja? Mhm. Dann ist da nicht, ich sag's jetzt mal extra so drastisch, die Täter sind schuld, sondern ich bin schuld. Ich muss mich schämen, weil ich habe es ja verdient, abgewertet zu werden. Also wenn du dich dafür schämst, ist es dein Fehler. Und dann hast du es auch verdient. Das sagt das Gefühl aus.
Ja, das ist irgendwie, also ich kann das rational und so objektiv nicht erklären, aber das ist das Gefühl da auf jeden Fall dahinter, ja.
Genau. Und dieses Gefühl, was du auch, mit dem du nicht so gerne zu tun hast, verständlicherweise, weil das ist ja extrem auch verletzbar. Und dieser Glaubenssatz, ich bin nicht liebenswert, beziehungsweise ja im tiefsten Inneren immer so, ich bin der Fehler, es liegt an mir. Das ist ja das Epizentrum von deinem Beuteschema und von dem, was du erlebst. Also das ist das, was dich steuert. Das ist dein Schattenkind und das steuert dich. Mhm. Und darüber hast du, wie viele Menschen, so eine rationale Einsicht, so die innere Erwachsene, die checkt das. Die checkt auch die Zusammenhänge, die versteht die. Mhm. Aber das erreicht ja nicht das tiefe innere Gefühl. Und solange dieses innere Schattenkind nicht erreicht wird, dieses Gefühl nicht erreicht wird, wird es immer die Macht über dich haben und über deine Entscheidungen, über deine Gefühle haben. Und mir ist was aufgefallen, und das, ich denke, da liegt auch einer der Schlüssel zur Veränderung. Also es gibt mehrere Ebenen, wo du ansetzen kannst, aber eine ist sehr wichtig, dass du im tiefsten Inneren verstehst, dass du vollkommen richtig bist, dass du überhaupt nicht der Fehler warst, sondern dass die Erwachsenen Fehler gemacht haben. Mhm. Und das hast du dir, das gestehst du dir im tiefsten Inneren nicht ein, weil du auch, das ist mir aufgefallen, als du über deine Mutter geredet hast, du hast sie sofort in Schutz genommen. Mhm. Sie war damals sehr jung, sie konnte nicht anders, sie hat ihr Bestes gegeben. Stimmt auch alles, mag alles stimmen. Mag alles stimmen, aber dieses, ich nehme meine Mama in Schutz, verhindert wirklich, dass du genau auf dieser tiefen Ebene, die für dich so schwer zu erreichen ist, diese Glaubenssätze veränderst. Mhm. Weil wenn die Mama in Ordnung ist, und das ist sie ja mit deinen Entschuldigungen, musst du ja der Fehler sein, weil dann war sie ja richtig und auch der Schiefvater irgendwie richtig. Das heißt, du traust dich nicht im tiefsten Inneren in die Wut zu gehen und sagen, ihr habt ganz schön Scheiße gebaut. Aber richtig Scheiße.
Durch diesen Prozess dieser Loslösung von den Eltern bin ich auch schon gegangen. Ich habe auch schon mal einen 10 Seiten langen Brief an meine Mutter geschrieben, wo ich mal alles rausgeschrieben habe, wo ich einfach ehrlich aus mir gesprochen habe, den ich ihr dann aber nicht gegeben habe, sondern nur für mich. Und es sind auch viele Gespräche mit meiner Mutter gewesen, wo ich ihr auch mal Vorhaltungen gemacht habe, wo ich das alles ausgesprochen habe, was sie durch ihr Verhalten mir eigentlich so angetan hat. Und ich bin so weit, dass ich sage, also es ist so ein bisschen ambivalent bei mir. Ich sage auf der einen Seite, meine Mutter hat da als Mutter ganz schön Scheiße gebaut. Auf der anderen Seite sage ich auch so jetzt als Erwachsene, sie hat halt alles Mögliche getan, was sie tun konnte. Und es war halt so, wie es war, und ich muss jetzt irgendwie damit klarkommen.
Ich verstehe das. Ich verstehe deinen Ansatz so gut und ich finde deine Gedanken auch so richtig. Ich finde, die auf der rationalen Ebene sind die unglaublich richtig. Also ich stimme dir da auch zu auf der rationalen Ebene. Nur das Problem ist, und das erlebe ich halt immer wieder, es löst das Problem nicht auf der emotionalen Ebene. Mhm. Weil auf der emotionalen Ebene denkt einfach dieser Teil in dir immer noch, ich bin der Fehler. Mhm. Ich bleib dabei. Ja. Du schämst dich. Du denkst im tiefsten Inneren, ich bin nicht liebenswert. Mhm. Das heißt, du hast dich zwar einerseits zum Teil gelöst und auch Gespräche geführt, das sind ja auch alles total gute Maßnahmen, aber im tiefsten Inneren bleibt es dabei, dass du der Fehler bist. Mhm. Das heißt, das Kind in dir ist immer noch in der tiefen Loyalität.
Ja.
Und weißt du, was ja die Sache auch so schwierig macht? Dadurch, dass du ja keine sichere Bindung in deiner Familie hattest, sondern so unsicher. Und irgendwie immer darum bangen musstest, noch irgendwie dazuzugehören, ja, irgendwie noch dabei sein zu dürfen, nicht verstoßen zu werden, ist ja die Bindung, die du zu deiner Mutter oder ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem Stiefvater ist, sind die noch zusammen?
Nee.
Aber ich nehme jetzt mal die Bindung, die du da hast, ja so fragil gefühlt,
ja,
dass es ja umso schwerer ist, loszulassen.
Ja, also mit meinem 10-seitigen Brief war das Resultat auch, eigentlich müsste ich hier die Beziehung zu meiner Mutter beenden. Aber es kann ich nicht. Also ich möchte es auch nicht, ja, weil ich sie trotzdem lieb habe.
Es ist ja auch das Einzige, was du hast.
Ja, eigentlich schon, ja. Also sonst fühle ich mich auch also ganz alleine eigentlich. Ich habe natürlich liebe Freundschaften und die sind auch das, was mich da halten, oft.
Aber ich glaube, dieses brüchige Band, was du zu deiner Mutter immer hattest, weil sie hat dich ja verraten, sie hat dich im Stich gelassen, war ja trotzdem das Einzige, was dir blieb. Also musstest du ja als Kind irgendwie alles innerlich dafür tun, um dazuzugehören. Und natürlich war ein Teil des Systems, dass du der Fehler bist. Sonst wärst du ja ganz allein gewesen. Wenn du dir eingestanden hättest, da sind nur, ich sag's jetzt mal so, Idioten um mich rum, dann wärst du ja Mutterseelen allein gewesen.
Ja, genau.
Und das ist halt ganz tief bis heute in dir drin. Und das ist eben deine absolut tiefste Verletzbarkeit ist da. Und das ist das, wir sind genau an dem Punkt, der dafür sorgt in deinem Leben, dass du immer wieder diese Beziehung reinszenierst. Im Grunde deine Familiensituation. Ich gehöre nicht wirklich dazu, ich muss um Liebe kämpfen und am Ende verliere ich. Also ich schaffe es nicht, wirklich mal dazu zu gehören.
Ja, das ist auch eigentlich ganz interessant, jetzt wo du das sagst mit der Familie. Fällt mir auch gerade auf, dass die Männer, die ich besonders wollte, oft eine sehr enge Beziehung zu ihrer Familie hatten und oft auch sehr viele Geschwister, wo die Familie oder wo die Eltern auch noch zusammen sind und die eigentlich so eine richtige Familie sind. Und ich wollte da auch immer dazugehören.
Ja, genau. Und was ich ja immer so schrecklich an diesen Konstellationen finde, ist, da draußen gibt es bestimmt genügend bindungsfähige Männer, die sofort sagen würden, Nina, komm her, ich will dich haben und ich bleib bei dir. Und die wirst du langweilig finden. Das ist ja die Tragik. Dass dein ganzes System immer nur das verliebenswert findet, was sowieso schon von vornherein unsicher ist. Und da wird es Männer gegeben haben, die sich für dich interessiert haben und die bindungssicher waren, die du aber als langweilig oder uninteressant aussortiert haben wirst.
Ja, bestimmt. Früher bestimmt. Heute ist es so, dass ich eigentlich fast niemanden kennenlerne, weil die sind natürlich alle in Beziehung. Also der Auswahlpool ist schon sehr verringert. Und ja, also viele Männer, die ich kennenlerne, die mich gerne kennenlernen möchten, sind aber selber in der Beziehung. Also ich werde mal als potenzielle Affäre angesprochen, wo ich mich eigentlich auch wundere, was ich irgendwie ausstrahle. Also es sind so oft so komische Sachen, die dann da irgendwie sind und wo Männer dann denken, dass ich darauf einsteigen könnte oder so. Oder die versuchen es jedenfalls, was mich auch verwundert.
Ja.
Ja, aber so sympathische Männer, die vielleicht wirklich bindungssicher sein könnten, fallen mir eigentlich gar nicht auf oder sind gar nicht auf meinem Radar. Die tauchen da gar nicht auf.
Ja, es könnte ja auch komischerweise so ein Teil des Systems sein, dass du die noch nicht mal wahrnimmst.
Mhm.
Ja? Okay, wichtig wäre jetzt, dass du dich genau um diesen Teil kümmerst, der dir am unangenehmsten ist. Nämlich um dieses tiefe Gefühl, nicht zu genügen, nicht liebenswert zu sein und nicht dazuzugehören. Mhm. Und dich mit diesem Teil wirklich innerlich verbindest. Und dafür ein ganz tiefes Mitgefühl aufbringst.
Mhm.
Armes, armes Kind. Was war das damals so schwer mit Mama und Papa? Der Papa wird ja nicht geheißen haben. Wie hieß der Schiefer?
Also doch, ich hatte ihn schon Papa genannt.
Okay. Ja. Was war das damals so schwer? Der Papa hat dir immer das Gefühl gegeben, dass er dich nicht haben will. Es war immer so was Aggressives in der Luft, so eine Anspannung. Du musstest immer gucken, wie du dich klein machst, wie du dich wegduckst. Und die Mama, die hat dich gar nicht beschützt. Die war so sehr mit sich selbst und ihrem Leben beschäftigt, irgendwie da alles irgendwie äußerlich irgendwie zusammenzuhalten. Und da warst du so, so allein. Armes, armes Mäuschen. Du armes Kind. Deswegen hast du immer gedacht, ich gehöre nicht dazu, ich bin nicht liebenswert, irgendwie liegt der Fehler bei mir. Aber weißt du was? Das stimmt nicht. Die Erwachsenen haben die Fehler gemacht. Die haben richtig viele Fehler gemacht. Und du warst 100% in Ordnung. Du warst wunderbar. Du warst ein wunderbares, tolles Mädchen. Perfekt mit allem, was zu dir gehörte. Und wenn deine Eltern heil gewesen wären, dann wüsstest du das jetzt auch. Dass sie dich total lieb haben für alles, was du bist. Dass sie wahnsinnig stolz auf dich sind. Und dich gegen kein anderes Kind der Welt eintauschen würden. Dann wüsstest du das ganz, ganz tief drin. Das ist die Haltung, mit der du dir selbst begegnen darfst. Ich habe jetzt quasi deine Stimme als die erwachsene Nina eingenommen, die dem Kind in dir, der kleinen Nina, immer wieder und liebevoll und voller Mitgefühl erklärt, dass die Nina vollkommen richtig ist, genauso wie sie ist, und dass die Erwachsenen damals Fehler gemacht haben. Schlimme Fehler. So lange, bis die kleine Nina endlich begreift und fühlt, dass das die Wahrheit ist.
Ja, das werde ich machen. Da werde ich mit meinem inneren Kind sprechen.
Das ist in deinen Reflexionen, die bestimmt gut waren und dir auch schon geholfen haben, zu kurz gekommen. Also es geht nicht darum, deinen Kopf zu adressieren. Der arbeitet sehr gut und präzise. Es geht darum, das Gefühl zu adressieren. Das, genau das Gefühl, mit dem du nicht so gerne was zu tun hast. Das nicht beiseite zu schieben, sondern dich damit wirklich zu verbinden.
Ja.
Wie geht es ihr gerade?
Also ich fühle mich sehr, also so aufgeweicht von innen heraus. Also ich glaube, dass du zum ersten Mal wirklich den Punkt an mir rausgeholt hast, der wirklich der entscheidende ist und der schmerzhafteste ist. Also dieses Schamgefühl, dass ich mich für etwas schäme, wofür ich eigentlich nichts kann. Was ja irgendwie mein Leben war, was ich nicht beeinflussen konnte als Kind. Und ja, wo ich ja eigentlich ohnmächtig war und dass ich aus dieser Ohnmacht immer noch dieses Gepäck mit mir trage und mich eigentlich dafür schäme. Und das ist ein Gefühl von Aufleuchten, also so, ich habe so wie eine Erleuchtung, so jetzt verstehe ich das mal, jetzt verstehe ich da den Zusammenhang hin und auch gleichzeitig, okay, da ist jetzt noch mal ein bisschen Arbeit, die auf mich zukommt. Also ich darf da noch mal ansetzen und noch mal mehr in mir arbeiten.
Ja, das ist, und wenn du das tust und da dran bleibst, wirst du auch in guten Schritten vorankommen. Du kannst dir da auch gerne noch mal professionelle Hilfe suchen zur Begleitung. Aber das wird das ist das Thema. Mhm. Und nimm immer die Scham als Hinweis darauf, dass du viel beschämt worden bist. Mhm. Und als Kind hast du das natürlich geglaubt. Das heißt, die Scham ist für dich der Hinweis, dass du es immer noch glaubst.
Ja.
Im tiefsten Inneren glaubst. Und du suchst immer die Erlösung im Außen, also du nimmst dir bewusst Männer, die nicht richtig bindungsfähig oder nicht bindungswillig sind und willst immer, dass die dich erlösen. Dass ja. die sagen, ach, ne? Also genau wie das Kind sich früher danach gesehnt hat, dass es eines Morgens aufwacht und die Mama sagt, ach komm her, mein Schatz. Ne? Wir zwei, wir gehen jetzt weg von hier. Ich hab dich so lieb und ich kann mir das hier nicht mehr ansehen. Ne? Du bist doch meine Liebste.
Mhm.
Ne? Du bist doch mein Bestes. Ja? So. Also dieses endlich erlöst werden und endlich dazugehören. Und als Kind stimmt es ja. Als Kind war dein Gefühl ja richtig. Das musste von außen kommen. Das musste von deinen Eltern kommen. Dieses Gefühl, du gehörst dazu. Also dieses Verhalten.
Ja.
Heute nicht mehr. Heute bist du groß. Heute kannst du dich verbinden. Du kannst wählen. Du bist heute groß. Du kannst dir einen Mann aussuchen und sagen, nö, so nicht. Freundchen. Es geht ja hier schon auf den ersten 10 Metern los, dass du unzuverlässig bist. Weil ich schwöre dir, vielleicht könnte wetten, Nina, wenn wir da reingehen würden, dass du bei vielen Männern schon sehr früh fest, also dass du ganz oft mit sehenden Augen in dein Unglück gelaufen bist. Du hast es schon früh gemerkt und bist trotzdem geblieben und hast weitergekämpft.
Ja.
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 So, und dann bist du halt immer tiefer reingerutscht. Aber guck mal, heute bist du groß. Heute bist du nicht mehr das kleine Kind, was wirklich auf Erlösung hoffen musste von den Eltern, vor allem von der Mama. Heute bist du groß und kannst sagen, nee, ich suche mir jemanden aus. Ne? Und ich habe meine Standards. Und wenn da schon bei den ersten Dates zu viel hin und her ist und verschoben wird und nicht pünktlich erschienen wird, dann erfüllt das nicht meine Standards. Dann bist du nicht der Richtige für mich. So. Also, dass du die Kontrolle hast.
Ja.
Aber das Kind in dir weiß das noch nicht. Das hat das noch nicht verstanden. Das ist sehr, sehr verletzt.
Ja.
Und deswegen braucht das dringend deine Aufmerksamkeit. Ganz dringend.
Mhm.
Aus zwei Gründen. Erstens, um es zu heilen. Und zweitens, um es nicht immer wieder unbewusst in Entscheidungen treffen zu lassen, die dir nicht gut tun.
Mhm. Ja, das fühlt sich richtig an, ja. Mhm. Ja, und du hast auch recht damit, dass ich da sehr wohl sehenden Auges in mein Unglück reingerannt bin. Einfach aufgrund der Hoffnung, die damit verbunden war, dass es vielleicht doch dieses Mal gut wird.
Genau, und damit muss jetzt Schluss sein.
Ja.
Ne? Diese bescheuerte Hoffnung. Also schalte mal von Hoffnung auf Realismus.
Ja.
Ne? Jemand, der schon auf den ersten 10 Metern rumtanzt, ja, das sind keine Anfangsunsicherheiten, sondern das ist schon ein Persönlichkeitsstil.
Mhm.
Ja, mach die Augen auf.
Mhm.
Da brauchst du dann auch die Erwachsene in dir, ne?
Mhm.
Die wirklich die Augen aufmacht und aufhört, sich irgendwas vorzumachen. Sondern die dann zu dem Kind wiederum sagt, guck mal, mein Schatz, nein, wir haben Besseres verdient. Das machen wir nicht, da gehen wir nicht hin. Das ist ein böser Mann, der ist nicht zuverlässig. Da gehen wir nicht hin. So, ja?
Ja, ja, ja. Ja, da auch mal realistisch zu sein und nicht die Gute zu sein und dann so verständnisvoll zu sein, sondern einfach mal auch zu meinen Wünschen zu stehen und zu sehen.
Genau.
Ja.
Du bist ja, ersetz mal die Gute durch nicht die Naive zu sein.
Ja.
Mach dir da nichts vor. Du bist nicht mehr das kleine Mädchen, was versucht, immer alles richtig zu machen und artig zu sein und gut zu sein, um irgendwie dazu zu gehören. Das musst du nicht mehr. Das ist vorbei.
Ja, da steckt wahrscheinlich noch sehr viel in mir drin. Genau. Und dieses Artigsein, ja.
Ja. Und je mehr du da ab jetzt anfängst, tiefer zu tauchen und je mehr du anfängst, dich mit diesem inneren Teil zu verbinden, desto mehr werden dir auch Sachen auffallen und immer klarer werden. Du sagst, Moment mal, was soll das? Nein, das mache ich jetzt nicht mehr.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Das ist ja dieser wunderbare Prozess der Selbsterkenntnis und dann eben auch der Veränderung. Plötzlich kann man neue Entscheidungen treffen und plötzlich fühlt man sich auch viel stärker. Mhm. Weil man nicht voll automatisiert aus so einem Kinderprogramm heraus agiert.
Ja, und dann lasse ich es ja auch dann hoffentlich gar nicht mehr so weit kommen, dass man dann erstmal was miteinander hat und ich dann wieder
bloß
mein
nicht.
Hormonprogramm fahre.
Bloß nicht, ja. Sondern wirklich ganz klar, mach dir auch klare Standards vorher.
Ja.
Ja. Was will ich nicht? Auch wo sind meine Red Flags? Na, also wo sind meine roten Linien? Das geht schon mal gar nicht. Damit du auch beim Daten ein bisschen sicheren Boden unter den Füßen hast. Und nicht immer nur hoffst, wie so ein kleines Mädchen, hoffentlich werde ich auserwählt. Nein, du willst.
Ja.
Du willst. Du wartest nicht darauf, dass sich jemand aufpickt und aufliest.
Ja, das ist natürlich nochmal ein ganz neues Programm dann.
Ja, wird kommen.
Ja, es wird jetzt natürlich auch nicht einfacher in meinem Alter. Und es sind ja auch viele Männer da, die auch schon ihre Erfahrungen gemacht haben. Und ich habe auch ein bisschen Angst davor, dass ich verurteilt werde dafür, dass ich jetzt eigentlich schon so lange alleine bin. Und dann Männer auch denken, warum ist die denn jetzt so lange alleine? Was stimmt denn mit der nicht?
Gerade jetzt bist du wieder voll identifiziert mit deinem inneren Kind. Ne?
Mhm.
Ich bin der Fehler, ich werde verurteilt.
Mhm. Ah, okay.
Bist schon wieder, das musst du jetzt immer ertappen und umschalten. Ne? Das ist wieder komplett, bist gerade wieder drin. Ja. Du kannst ganz selbstbewusst dazu stehen und sagen, ja, ich hatte eine sehr schwierige Kindheit und bin immer im alten Programm gelaufen, aber ich habe mich jetzt daraus gearbeitet und hier bin ich. Na, mal sehen, ob wir beide auf Augenhöhe sind oder na, ob du auch so reflektiert bist wie ich.
Ja. Ja.
Ob du meinen Reflexionsansprüchen genügen kannst.
Ja, genau, das sollte jetzt die Überschrift sein, ja. Ja, vielleicht habe ich ja auch Glück und lerne auch demnächst dann jemanden mal kennen, damit es vielleicht auch mit dem Kinderwunsch noch was wird. Aber wenn nicht, dann muss ich mich wahrscheinlich dann auch davon verabschieden, weil mit über 40 wird es ja auch immer knapper eigentlich. Aber ja, das ist auch so ein Schamthema, was ich auch, also das gehört irgendwie alles zusammen, glaube ich, dass ich es halt einerseits nicht schaffe, eine Beziehung einzugehen und dann auch eine Familie zu gründen, so wie das ja in meiner Familie vor allem auch gelebt wird und wie es normal wäre.
Gelebt wird in deiner Familie, hahaha.
Ja.
Was redest du da? Das war doch nur wirklich schwierig. Ja. Ist das jetzt so ein Denken eher, das gehört sich so oder? Kommt das?
Ja, das ist, ich bin mir da selber nicht so ganz sicher, was das wirklich genau ist. Immer wenn ich von meinen Freundinnen höre oder in der Familie, dass wieder jemand ein Kind erwartet oder schwanger ist, dann zeigt sich in mir eben so ein riesengroßer Schmerz von, und ich aber nicht. Warum werde ich so bestraft, dass ich es nicht schaffe, eine Beziehung zu haben und eine Familie zu gründen? Und ein anderer Teil in mir, der sagt dann aber, vielleicht ist es nur, dass ich mir eigentlich wünschen würde, die Option auf Wahl zu haben.
Ja.
Dass ich es mir aussuchen könnte, wenn ich einen Partner hätte, der auch sagen würde, okay, wir schauen einfach. Dann könnte man sich ja dafür entscheiden, ob man ein Kind haben möchte oder nicht. Aber diese Wahl habe ich einfach gar nicht, weil ich immer an Männer gerate oder immer die falsche Wahl treffe.
Genau. Das ist jetzt schon gegen Ende des Gesprächs besser. Jetzt hast du dich schon korrigiert, weil ich die falsche Wahl.
Ja.
Ja, das ist ja nochmal ein anderes Thema mit dem Kinderkriegen. Das Fass wäre jetzt auch für dieses Format jetzt nochmal zu groß, das jetzt noch zu öffnen. Aber ich denke, es geht ja sehr viel auch da immer wieder um dieses Thema Kontrolle, dass du so das Gefühl hast, ich habe eben keine Wahl und damit auch keine Kontrolle darüber. Aber das ist nochmal ein eigenes großes Thema. Mir ist jetzt wichtig, dass du dich mit dem inneren Kind in dir, was in dir ist, das andere Kind, verbindest und da dran bleibst, dich mit dem zu versöhnen und dem wirklich die Welt zu erklären, ja, dass du völlig in Ordnung bist und auch schon immer warst.
Ja, also dann erstmal den Fokus darauf und alles andere zeigt sich dann.
Das ist das Wichtigste. Ja. Weil auch ein Kind wird dich da nicht heilen oder dein Leben so, ne, wird dein Leben verändern, aber es heißt nicht unbedingt, ein Kind, dass das alles besser macht.
Ja. Ja. Klar.
Es geht wirklich darum, dass du in dir dich beheimatest.
Ja, das fühlt sich gut an.
Gut, meinst du, damit kannst du weitergehen?
Auf jeden Fall, ja. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Danke für deine Offenheit hier.
Danke, Steffi.
Ja, das war ein sehr bewegendes Gespräch mit Nina, die auch öfter in diesem Gespräch mit den Tränen gekämpft hat. Und ich finde es bewundernswert und sehr mutig, dass sie sich so geöffnet hat, gerade auch mit ihren Schamgefühlen. Weil Schamgefühle sind immer so mächtig und allumfassend und haben immer mit unserer Verletzlichkeit zu tun. Also Verletzlichkeit und Scham gehören ganz, ganz eng zusammen. Und Schamgefühle sind auch häufig der Grund, warum wir uns nicht öffnen, warum wir diese Verletzlichkeit nicht zeigen, aber dann eben auch unsere Lösungsmöglichkeiten blockieren. Denn wir müssen uns öffnen, wir müssten genau diese Gefühle zulassen, um uns von dort aus eben auch weiterzuentwickeln. Und genau das hat die Nina in diesem Gespräch geschafft. Und das ist einfach großartig. Ich bin auch überzeugt, dass sie diesen Weg weiter beschreiten wird, sich mit ihrem inneren Kind immer mehr anfreunden wird und dann eben auch den Weg herausfindet aus ihren alten Mustern und ihr Selbstwertgefühl mehr und mehr heilt und stabiler wird. Und jetzt hören wir noch kurz rein, wie es der Nina seit unserem Gespräch ergangen ist.
Hi, liebe Steffi. Ich möchte mich nochmal für unser Gespräch bedanken. Du hast mir im Gespräch auf einem ganz anderen Level die Augen geöffnet. Ich habe ja schon viel Therapie gemacht und viel Selbstreflexion und denke, dass ich da grundsätzlich auch schon sehr weit bin. Aber du hast innerhalb der kurzen Zeit unseres Gespräches den Finger auf Punkte gelegt, auf die ich noch nicht schauen wollte. Und du hast es ja auch im Gespräch gemerkt, ich war dann irgendwann schon sprachlos und war so ergriffen von meinen eigenen Emotionen und Gefühlen und Gedanken zu all dem, was wir besprochen haben. Es war definitiv sehr intensiv, aber es hat einen sehr großen Vorsprung für mich geschafft. Also ich bin ein ganzes Stück weiter gekommen durch unser Gespräch. Also ganz herzlichen Dank dafür nochmal. Und jetzt geht's ums Integrieren und ja, darum, bessere Entscheidungen zu treffen. Vielen Dank für alles.
Ja, und vielleicht hat dich das eine oder andere in diesem Gespräch auch angesprochen und dir persönlich vielleicht auch ein bisschen weitergeholfen. Auf jeden Fall freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dahin, deine Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit mir, Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren, Produktion Milan Fei. Und die redaktionelle Leitung hat Ann Groß.